Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er ist als rasender Reporter in die Geschichte eingegangen, immer mit Zigarette im Mundwinkel und als Vater der modernen Reportage in deutscher Sprache. Egon Erwin Kisch. 1885 in Prag geboren, tummelte er sich in den unterschiedlichsten Szenen, reiste durch die Welt, fühlte sich in jedem Kaffeehaus der großen Metropolen zu Hause. Ein Weltenbürger, den das Leben der Kleinleute genauso interessiert hat wie die Machenschaften der großen Weltpolitik. Gerade erschienen ist eine neue Biografie über Egon Erwin Kisch. Geschrieben hat sie der Autor und Filmemacher Christian Buckert, den ich jetzt in der politischen Lesart begrüße. Herzlich willkommen, hallo.
Guten Tag, hallo.
Sie beginnen Ihre Biografie mit der Rückkehr Kischs nach Prag, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Kisch hat einen Teil seines Exils in Mexiko verbracht, zuvor war er in New York, in Frankreich. Als Kommunist und Jude musste er auf der Hut sein und offenbar lag ihm Prag besonders am Herzen. Was verband ihn mit seiner Heimatstadt?
Dass es seine Heimatstadt war.
Gut, da zu der kann man ja ganz unterschiedliche Verhältnisse haben,
ja,
oder?
Ja, aber er hat ein sehr gutes. Er hat Prag geliebt. Obwohl Prag ein einfaches Pflaster für ihn gewesen ist, als er Kind war, nicht? Die drei Völker, die dort lebten und die Deutschen, gerieten immer wieder mit den Tschechen aneinander. Und derjenige, der es immer drauf bekommen hat, waren die Prager Juden. Und er hat das in seinen Reportagen auch nicht idealisiert. Nicht, dass es leicht war für ihn, aber er hat Prag geliebt.
Als was hat er sich selbst bezeichnet? Er ist ja mit der deutschen Sprache aufgewachsen.
Es gibt Texte, wo er sagt, er ist Deutscher, weil er in deutscher Sprache geschrieben hat. Später war er natürlich Tschechoslowake, weil er eben den Pass hatte. Er war Jude sowieso. Ein Prager vor allem, ne?
Mhm. Seine Reportagen waren so etwas wie Kult, würde man wahrscheinlich heute sagen. Sie schreiben hypnotisch. Der Regisseur Billy Wilder etwa sagte über Kisch, ich habe seine Reportagen verschlungen, die meisten auswendig gelernt. Für mich war Kisch der Thomas Mann der Reportage. Was machte seine Reportagen, Christian Buckert, so besonders? Er war ja auch, wie Sie schreiben, Zauberkünstler. Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Der Kisch hat seine Zeitgenossen, die Leute aus seiner Generation, mit diesen Reportagen offensichtlich sehr gut unterhalten. Denen hat das wahnsinnig gefallen. Für uns ist es natürlich heute schwierig. Wir können, wenn wir die Reportagen lesen, da kann man nicht ankommen und sagen, der Kisch hat das wahnsinnig gut beschrieben, wie das damals war. Das kann ich gar nicht beurteilen. Das können eigentlich nur die Leute beurteilen, die damals dort gelebt haben. Und da habe ich nachgesehen und die haben sich dort wiedergefunden. Vor allem, was wichtig war, sie haben sich beim Wiederfinden sehr gut unterhalten. Und wenn sie auch geahnt haben, wie der Max Brod manchmal einige Sachen vielleicht zu gut sind, dass die Pointe
ein
zu...
Ein Freund von Kisch.
Dann haben sie es eben nachgesehen. Das ist eben der Egonek und Hauptsache die Geschichte ist gut.
Genau, Egonek, so wurde er genannt, liebevoll von vielen Freundinnen und Freunden. Aber offenbar hatte er das gewisse Etwas, ja, also eine wahnsinnige Beobachtungsgabe und dazu eine Prise Humor und auch einen guten Riecher für gute Stories einfach.
Nicht nur das. Erstmal hat er erzählt. Der pure Kisch, den trifft man nicht in den Reportagen, sondern den puren Kisch traf man im Kaffeehaus. Und er soll als Erzähler im Kaffeehaus viel besser gewesen sein als in seinen Texten.
Also
und die waren schon sehr gut. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, Kisch zu treffen, kann man immer seine Reportagen lesen. Und die ziehen ein, die guten Reportagen, wirklich in eine Szene rein. Man ist mit dem Kisch mittendrin, man erlebt es mit. Und er schafft so Momentaufnahmen, die man auch nicht vergisst. Das heißt, das Bild, das man sich mithilfe Kischs macht von diesen Szenen, die bleiben eigentlich.
Er schrieb auch Bücher, versuchte sich auch als Dramatiker, vor allem in seiner Berliner Zeit während der Weimarer Republik. Welche Ansprüche hatte er selbst an guten Journalismus?
Ich glaube, er wollte vor allem gut unterhalten, auch damit es sich verkauft. Er legte natürlich großen Wert auf die Recherche, aber er hat nicht geglaubt, dass die Recherche alleine reicht. Sein großes Vorbild war Zola. Und das heißt, so wie der Zola die Reportage in den Roman geholt hat, so hat der Kisch ein bisschen die Fiktion in die Reportage reingeholt, damit die Wirklichkeit wirklich zu ihrem Recht kommt. Oder wie der Chaplin mal gesagt hat, er hat in vielen Werken der Kunst mehr Wahrheit und Faktentreue gefunden als in Geschichtsbüchern.
Da gab es nämlich auch eine Begegnung, auch das schreiben Sie, zwischen Kisch und Chaplin. Er war ja auch ein sehr politischer Mensch, das machte ihn in jedem Fall aus, ist selbst als Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen oder eingezogen worden. Vielmehr hat sich dort mehr und mehr zum Kriegsgegner entwickelt. Welche Begegnungen und was genau hat ihn politisiert, würden Sie sagen?
Politisiert war er, glaube ich, schon vorher. Er hatte schon Interesse an Politik. Was ihn zum Revolutionär gemacht hat, das war natürlich der Weltkrieg. Aber wäre niemand aus seiner Familie gefallen, wäre es vielleicht nicht passiert. Ich glaube, der Tod von einem seiner Brüder hat ihn wirklich wahnsinnig mitgenommen. Da hat er den ersten Knacks bekommen und ist dann zum Revolutionär geworden, das heißt zum Anarchisten, zum Anarcho-Syndikalisten. Und er glaubte an eine Revolution durch die Arbeiter- und Soldatenräte. Er war kein Anhänger von einer parteigeführten Revolution und gehörte zu dieser Föderation revolutionärer Sozialisten, wo auch viele Zionisten mitmachten. Ist dann aber im Mai 1919 ist das dann fusioniert mit der KP. Und ich weiß noch nicht mal, ob der Kiss dafür gestimmt hat. Also die Kommunisten in Wien, die mochten den Kiss eigentlich gar nicht. Der war ihnen wahrscheinlich auch etwas zu bürgerlich oder hat sich zu sehr in den Vordergrund gespielt. Das mochte er auch gerne. Jedenfalls ist er durch diesen Massenübertritt in die KP reingerutscht sozusagen. Und dass er dann letztendlich dabei geblieben ist, das hat wahrscheinlich mit dem Sieg Hitlers zu tun. Da erlebte er nochmal, obwohl er Anfang der 30er Jahre schon sehr enttäuscht war von der Sowjetunion, auch wenn er nicht darüber geschrieben hat, hat er dann nochmal, wie Köstler das schreiben würde, seine zweiten Flitterwochen mit der Partei erlebt. Und dann zählte eigentlich nur noch die Sowjetunion schützen, weil die ist das stärkste Bollwerk. Und ab da ist eigentlich schon seine Verhärtung beginnt dort.
Über Kiss wurde ja schon einiges geschrieben. An welchen Fragen genau haben Sie sich für Ihr Buch Christian Burkhardt orientiert, für Ihre Kiss-Biografie?
Ich hatte eigentlich niemals vor, eine Kiss-Biografie zu schreiben.
Aber es kam dazu. Warum?
Es kam dazu, weil ich recherchierte nach einem anderen Thema und kam auf einen Text seines Freundes Rafi Ben Shalom, der während des Krieges in Budapest im Untergrund war. Und der hat sich sehr angefreundet mit dem Kiss, als Kiss wieder in Prag war. Und er hat dann von einem Kiss erzählt, den ich so gar nicht kannte, wo ich ja nicht gedacht hätte, dass es diesen Kiss gab.
Nämlich?
Der Prager Jude Kiss, der Hoffnung gesetzt hat in das Land Israel. Hätte ich nie gedacht. Das war so der Auslöser. Du hast den Kiss, habe ich mir gesagt, bis jetzt falsch eingeschätzt. Guck mal, was du noch findest. Da gibt es wahrscheinlich einen Kiss, den man so in den Reportagen oder in anderen Texten über ihn gar nicht findet.
Sie haben tatsächlich auch diese jüdische Position sehr herausgearbeitet in dieser Biografie. Auf welche Quellen haben Sie sich für Ihr Buch dann bezogen? Wo sind Sie überall fündig geworden?
Einmal beim Kiss selbst. Das meiste ist ja da. Es kommt nur darauf an, worauf man achtet und was einem wichtig ist und was die anderen übersehen haben. Und dann, um den Kiss hinter den Texten zu finden, habe ich überall, wo es nur geht, Zeugenaussagen gesucht. Also Texte von Leuten, die ihn gekannt haben.
Und so hat sich dann so ein ganzes Kaleidoskop an Perspektiven ergeben. Die sind auch wunderbar nachlesbar. Was macht nach alledem, was Sie über ihn jetzt nochmal herausgefunden haben? Sie sind ihm sehr nahe gekommen, so scheint es zumindest. Es ist ja ein umfangreiches Buch.
Das kann man nur hoffen.
Das kann man hoffen. Man kann ihn einkreisen, einzirkeln. Ja, genau. Was macht für Sie den Menschen Egon Erwin Kiss besonders nach all diesen Recherchen?
Viele Dinge eigentlich. Aber das Besondere ist natürlich, der Maler, der Fotograf, der Reporter Egon Erwin Kiss, die Bilder, die Szenen, die er entworfen hat, geschrieben hat. Und ich glaube auch, dass er ein im Grunde sehr gutherziger, sehr anständiger Mensch gewesen ist. Und es war dann doch sehr erschütternd auch manchmal, wenn man gesehen hat, wie das Jahrhundert den Kiss kaputt gemacht hat. Einmal die Zerstörung seiner jüdischen Welt in Prag. Und dann der Verrat, der an ihm und anderen Genossen verübt wurde durch die KP. Also am Ende ist der Kiss eigentlich nur noch so ein Schatten des fröhlichen Egonek, der mal gewesen war in Prag.
Und genau mit dieser Szene machen Sie das Buch auch auf, um dann eben in die Rückblende zu gehen. Ja. Sein Leben und Wirken zu rekapitulieren. Egon Erwin Kiss, die Weltgeschichte des rasenden Reporters, das neue Buch von Christian Burkhardt. Erschienen ist es im Berlin Verlag, 448 Seiten, 28 €. Und Ende März ist übrigens der 75. Todestag des rasenden Reporters. Christian Burkhardt, danke für Ihren Besuch in der politischen Lesart.
Ich danke.